Willkommen beim Pflegedialog-Podcast, deinem neuen Begleiter für alle, die die Pflegebranche hautnah erleben und mitgestalten möchten. Deine Gastgeber, Holger Ohm, Lehrer für Pflegeberufe und Pflegeexperte, und Christian Karl, Inhaber einer Consulting-Agentur, nehmen dich mit auf eine Reise durch die komplexe und sich ständig verändernde Welt der Pflege. Ob du selbst in der Pflege arbeitest, einen Angehörigen betreust oder einfach nur an den aktuellen Entwicklungen dieser wichtigen Branche interessiert bist, hier bist du richtig. Nun geht's los mit der Folge. Viel Spaß dabei.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Pflegedialog-Podcasts. Hallo Holger.
Hallo Christian. Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
In meiner Vergangenheit habe ich häufiger den Spruch gehört, toll ein anderer macht's, als Synonym für Team.
Ja.
Ist natürlich völliger Quatsch. Aber hat mit dem Thema für heute zu tun. Und zwar wollen wir nicht näher erläutern oder den Mythos sozusagen aufklären, sondern wir wollen mal über Team-Team-Dynamik sprechen. Das ist ein wichtiger Aspekt. Gerade in der Pflegebranche haben wir eine hohe Fluktuation, also mehr oder weniger hohe Fluktuation. Und Team-Dynamik, Team-Gefüge, Arbeitsklima sind einfach ganz, ganz wichtige Elemente in Pflegeeinrichtungen. Und deswegen müssen wir uns eigentlich auch mal mit diesem Thema näher beschäftigen, was wir heute tun wollen.
Ja, gebe ich dir voll und ganz recht, Christian. Die Zeiten haben sich gewandelt, dass die Leute 20 Jahre zusammenarbeiten in Friede. Das funktioniert leider nicht mehr so.
So ist das. Und wenn wir über Teamgefüge, über Teamdynamiken sprechen, erzähl mal aus dem Nähkästchen, plaudere mal ein bisschen. Wie nimmst du das denn wahr, wenn du in den Einrichtungen bist, ohne Namen zu nennen, sondern einfach nur, was fällt dir so auf, gerade was jetzt Teamdynamiken, was erzählen noch Teilnehmer in deinen Schulungen?
Ja, Teamdynamik ist für mich etwas ganz, ganz Wichtiges, dass Leitungskräfte das jederzeit im Blick haben, weil es gibt ja auch den Spruch, ein fauler Apfel verdirbt den ganzen Baum oder Stamm. Das habe ich selber so oft erlebt. Aber andererseits auch, wenn da einer im Team oder mehrere sind, die da die anderen mitreißen können, kann das sich sehr positiv auf die Arbeitsleistung, auf die Arbeitsqualität und auf die Zufriedenheit des Teams Einfluss nehmen. Und das ist natürlich ein Idealzustand. Und deshalb finde ich, ist es ganz wichtig, dass man als Leitungskraft erkennt Teamdynamiken, aber auch als Teammitglied zu erkennen, der Mitarbeiter tut mir gut oder der zieht mich zum Beispiel runter, weil er immer nur meckert über die Arbeit, über Vorgesetzte und so weiter. Dass man da das jederzeit im Blick hat.
Ja, und es gibt ja dieses bekannte Phasenmodell, ne, für Teamentwicklung von Tuckman.
Ja.
Das ist Forming, Storming, Norming, Performing. Was hältst du von dem?
Da im Grunde genommen eine ganze Menge davon. Ich breche das immer ein bisschen runter. Ich sage, wenn ich als Leitungskraft dafür sorge, dass ich ein dynamisches, positiv dynamisches Team habe, wo alle Rollen, ich nehme jetzt nicht die Rollen nach Belbin, sondern ich habe die einfacher in meinen Kursen immer formuliert. Wenn ich die Rollen auch richtig besetze, dann habe ich eine positive Dynamik im Team. Ich habe einen, der denkt, einen, der so ein bisschen zukunftsorientiert ist. Aber ich habe auch die sogenannten Malocher, die Arbeit sehen und machen, dann kann sich ein Team wunderbar ergänzen. Wenn ich dann die Leute noch gemäß ihren Stärken möglichst einsetze, dann klappt das sehr, sehr gut. Aber in der Vergangenheit habe ich auch viele Einrichtungen erlebt, Arbeitgeber, wo das nicht funktioniert hat, wo man zum Beispiel, ich brauche noch eine Fachkraft, jemanden eingestellt hat, obwohl man Bauchweh hatte, weil man wusste, der passt im Grunde genommen vielleicht gar nicht in das Team rein. Oder dass den Leitungskräften gar nicht bewusst war, dass ein Team aus Menschen unterschiedlicher Stärken und Schwächen besteht und auch in ihrer Persönlichkeit ganz anders strukturiert sind. Und ich kann zum Beispiel ein Team ohne echte Malocher, so wie ich sie nenne, wird nicht funktionieren. Da wird stundenlang diskutiert drüber, wenn das alles Denker und Visionäre sind. Was können wir irgendwann erreichen? Aber keiner macht die Arbeit. Mhm. Also das ist so die Problematik, die ich sehe, auf die man generell jeder im Team drauf achten sollte.
Also es sei denn, es ist ein Team, was den Auftrag hat, Vision oder Strategien zu entwickeln. Dann macht das ja Sinn, aber jetzt in der Pflege ist das ja selten der Fall.
Genau. Und das, finde ich, ist ein ganz großes Problem. Und da muss man auch Rücksicht drauf nehmen. Nicht jeder gute Pflegemitarbeiter passt in jedes Team.
Und das Phasenmodell wurde ja in den letzten Jahren noch ein bisschen weiterentwickelt. Da kam ja die Abschiedsphase noch mit dazu. Ich muss ehrlich sagen, ich sehe das, also ich kenne das Modell ja auch aus unterschiedlichsten Schulungen, Weiterbildungen, auch in der Anwendung, in Workshops und so weiter. Ich sehe das gerade für die Pflege etwas kritischer tatsächlich. Ich habe einen großen Kritikpunkt an diesem Modell. Das ist aber, das kann jeder für sich ja auch selbst entscheiden. Aber aus meiner Sicht ist es etwas irreführend, ähnlich wie wir das aus dem Deming-Kreis kennen, ja, diesen Verbesserungsprozess. Ist es sozusagen systematisch oder wird es auch so gelehrt, dass es ein Kreislauf ist? Ja, so. Und naja, so ist das Modell aber quasi angelegt, dass es von der Orientierungsphase in die Konfliktphase, in die Norming-Phase, in die Performing-Phase kommt. Das ist das Modell, das Phasenmodell. Und ich sehe das halt an der Stelle kritisch, weil ich festgestellt habe in meiner Praxis, aber auch bei Kunden, die wir damals auch hatten, dass gerade bei einer hohen Fluktuation diese ganz klare Trennung dieser Phasen fast unmöglich ist, weil ich das eigentlich nur machen kann, wenn ich zum Beispiel einen projektorientierten Unternehmensstruktur habe, wo ich ganz klar einen Beginn und ein Ende habe, wo ich das so glasklar eben vorantreiben kann. Aber jetzt in einem Unternehmen dieses Phasenmodell zu denken, wo ich alle zwei Monate neue Mitarbeiter in Teams dazu bekomme, Azubis über die Ausbildung, wo wir schon gesprochen haben, wo die ja stark wechseln, ja, wo die gar nicht mehr so lange in der eigenen Einrichtung sind, ich immer also neue Leute reinbekomme, also immer im Teamgefüge eine Veränderung habe, kann ich eben diese ganz klare Trennung nicht machen. Und das ist ein bisschen das.
Die Mitarbeiter sind in unterschiedlichen Phasen. Was ist das Problem dabei? Der neue Mitarbeiter ist in einer anderen Phase wie jemand, der bald in Ruhestand geht oder der sagt, ich habe gekündigt, weil ich habe da einen anderen Job oder ich gehe in eine andere Stadt oder ich wechsle den Beruf oder sonst was. Das sind die Mitarbeiter in unterschiedlichen Phasen und das muss berücksichtigt werden.
Genau, und das sehe ich halt als großen Kritikpunkt an dem Modell sozusagen. Ja, ich finde das super, um es sehr einfach runterzubrechen, um es auch mal zu veranschaulichen, wie so Teamdynamiken entstehen, wie man aber auch Teamdynamiken entwickeln kann. Aber eben, wie besagt, finde ich es halt schwierig, diese ganz klare Trennung zu machen. Wenn wir jetzt mal in die Praxis schauen zum Thema Teamentwicklung, und du hast ja schon gesagt, dass du sehr häufig eben für eine Rollenklarheit sorgst an allererster Stelle. Wie sieht das dann konkret aus? Also wie würdest du jetzt einen Hörer, der vielleicht gerade sagt, boah, ich stehe gerade genau vor dem Problem. Ich habe irgendwie im Team sehr, sehr viele Charaktere, aber die sind doch alle, die verstehen sich alle auch sehr, sehr gut. Aber irgendwie funktioniert das Team nicht, ja?
Dann muss ich gucken, ist jeder Mitarbeiter richtig eingeschätzt und habe ich alle Rollen besetzt, die ich brauche? Es kann ja sein, das sind 5 Malocher und 2, die so ein bisschen mehr so die Schreibtischtäter sind. Die Malocher versorgen die Patienten oder die Bewohner und die Schreibtischtäter machen die ganze Arbeit im Hintergrund. Aber vielleicht will der eine Schreibtischtäter was ganz anderes machen. Und dann gibt es schon die Probleme. Will er eine übergeordnete Rolle spielen, will Abteilungsleitung werden oder will eine Zusatzqualifikation erwerben. Und darum, sage ich, sind Mitarbeiterentwicklungsgespräche, die in vielen Firmen, die gefordert sind, aber wenn überhaupt mal so nebenbei laufen, ne, für mich etwas ganz Wichtiges als Führungskraft, aber auch für die Mitarbeiter. Und dann muss ich den A in der Hose haben, zu sagen, Chefin oder Chef, pass auf, ich möchte in diese Position reinwachsen oder ich möchte diese Zusatzqualifikation haben. Das macht mir Spaß. Wenn mein eigenes Erleben in meinem Berufsleben, was ja jetzt fast zu Ende ist, Christian, war immer so, ich bin am erfolgreichsten, wenn ich das machen konnte, was mir Spaß gemacht hat. Und darum habe ich mehrere Wechsel gemacht. Und erst seit ich als Dozent arbeite, das mache ich jetzt seit gut 30 Jahren, habe ich meine Berufung gefunden. Und es macht mir Spaß. Ich stehe nicht morgens auf, ich muss ja schon wieder losfahren, sage, oh schön, heute fahre ich nach Apolda, morgen bin ich da, freue mich drauf, die kenne ich da schon. Ne? Dann ist die Arbeitsleistung auch der Mitarbeiter viel, viel besser. Und ich kann nicht nur Malocher im Team haben, dann wird zwar die Arbeit gemacht, aber vielleicht die Dokumentation nicht. Oder es wird nicht geguckt, was kann besser noch laufen. Die Arbeitsorganisation, wenn ich jemanden habe, der gut im Organisieren ist, dann muss ich ihm auch die Möglichkeit geben, das anzuwenden. Und das ist ein großes Problem, behaupte ich, dass die Führungskräfte nicht immer wissen, die Stärken und Schwächen der Mitarbeiter. Und vor allen Dingen die Wünsche, das, was sie anstreben in den nächsten Monaten oder ein, zwei, drei Jahren. Das kann ja wechseln.
Da wird es.
Aber ich muss doch gucken, der Pfleger Holger oder der Pfleger Christian, was kann er besonders gut, was macht er gerne und kann es auch gut und wie möchte er sich entwickeln? Wenn ich das in einem Team dementsprechend bei allen Mitarbeitern, auch bei den Pflegeassistenten berücksichtige, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Team eine Eigendynamik, eine positive entwickelt, viel größer. Als wenn ich zu dir sage, du musst an den Schreibtisch und du wärst jemand, der sagt, oh Gott, schon wieder diesen ganzen Tag am Computer, da habe ich gar keinen Bock zu. Dann machst du auch mehr Fehler. Das ist einfach so. Und wenn ich jetzt also da jemanden brauche, der so ein bisschen Aufsicht führt, der gewissenhaft ist, der vernünftig dokumentieren kann, denn die SIS vernünftig schreiben kann, dann muss ich den da auch drin bestärken und die anderen müssen akzeptieren, die wollen das ja eh nicht. Da haben wir jemanden, der das gerne macht. Ich kann am Patienten, Bewohner weiterarbeiten. Dann habe ich auch eine Zufriedenheit im Team. Dann gibt es auch keinen Futterneid. Habe ich drei Leute, die Wohnbereichsleitung werden wollen, in einem Team, wird nicht funktionieren. Da wird die jeweils die Kraft, die den Job ausübt, boykottiert von den anderen oder untergraben. Und dann habe ich schlechte Stimmung im Team. Und dann kommt der Rattenschwanz, der drankommt, sagt der eine, mit diesem Affenzirkus will ich nichts zu tun haben. Ich suche mir was Neues. Und schon sprenge ich wieder ein Team, was vielleicht ganz gut funktionieren könnte, wenn ich da bestimmte Aspekte berücksichtige.
Und was würdest du sagen, wie häufig sollte man so ein Mitarbeiterentwicklungsgespräch durchführen?
Also einmal im Jahr auf alle Fälle. Ich wäre sogar dafür, alle halbe Jahre zu machen.
Oder 6 Monate.
Ja, weil in 6 Monaten kann sich so viel verändern. Christian, du warst auf einer Fortbildung, hast das erlebt und sagst, oh toll, das ist was für mich. Wenn ich jetzt ein Jahr warte, bist du vielleicht unzufrieden, hörst von einer anderen Einrichtung, da kann ich das machen, weg bist du und warst ein voller Mitarbeiter. Ich sage, scheiße, habe ich den verloren. Und die Mitarbeiter müssen auch jederzeit zu den Leitungskräften hingehen können, sagen, Mensch, pass mal auf, ich habe da ein neues Interessengebiet. Gibt es da irgendeine Möglichkeit?
Ja, und die Herausforderung besteht ja grundsätzlich eher darin, dass sich die Führungskraft quasi diese Freiräume schafft, solche Gespräche auch führen zu können. Weil, das müssen wir sagen, du bist Führungskraft, um zu führen. Und da musst du halt schauen, dass deine Verantwortung genau das ist. Und du musst dann halt schauen, dass du genau alle 6 Monate diese Zeit haben kannst. So, und ich bin sogar der Meinung, das muss man natürlich schauen. Es gibt da auch Studien. Ich habe da auch schon mehrere Studien zu gelesen. Und das hängt natürlich konkret auch davon ab, wie groß ist mein Team, ja, so. Und ich habe eine Studie gelesen, ich kann sie nicht mehr genau zitieren, wo ich sie her habe und so weiter, die Zahl. Da wurde darüber gesprochen, dass wenn ich über 10 Mitarbeiter direkt führe, wird es schwierig.
Ja.
Einfach aus dem Grund, dass ich eben genau diese persönliche Themen, diese Beziehung da auch nicht mehr aufbauen kann, so. Plus, minus, muss man so sehen.
Wohnbereichsleitung zum Beispiel in einem Altenheim. Das kommt etwa hin. Und dann darf nicht die Einrichtungsleitung das Gespräch alleine führen, sondern dann muss die Wohnbereichsleitung praktisch das Erstgespräch führen und dann gucken, brauche ich jetzt noch meine PDL oder EL? Müssen die dann nochmal mit eingebunden werden? Dann schicke ich den Holger dahin oder den Christian oder die Barbara oder ich vereinbare ein Dreiergespräch. Aber das Vorgespräch muss bei der direkten Vorgesetzten.
Absolut.
Bei einer Position, dass die Abteilungsleitung des Betriebes, in dem du warst, ja auch wahrscheinlich diese Vorgespräche gemacht haben. Und dennoch, wenn du involviert warst, wurdest du mit eingeschaltet, richtig?
Naja, die haben es, also ich habe das dann natürlich nicht gemacht. Also man muss natürlich auch sagen, ich hatte ja auch Vertrauen in die Führungskräfte. Ja, und ganz ehrlich, ja, wenn es irgendwelche übergeordneten Themen waren, dann haben wir die aber im Führungskreis besprochen und haben da Lösungen gesucht, aber ich habe mich da nicht in jedes Personalgespräch irgendwie eingehackt.
Das meine ich ja, das haben bei dir deine Abteilungsleitungen gemacht.
Ja, klar.
Aber deshalb muss das nicht eine Einrichtungsleitung machen für alle oder die PDL für alle Pflegemitarbeiter. Das können für mich die Wohnbereichsleitungen machen. Und das muss dann weitergegeben werden. Die Wohnbereichsleitung muss gucken, wenn der Christian sich jetzt auf einmal neuerdings für Wunden so interessiert, was können wir da ermöglichen? Ne?
Absolut.
Und die BBL oder der Einrichtungsleiter, Leiterin müssen dann nur abnicken, sagen, okay, meld ihn mal an.
Ja, oder geht nicht, weil wir schon aus drei anderen Teams irgendwie finanziell geht's gerade nicht. Also absolut, da hast du absolut recht. Ich möchte gerne aber noch eine Studie, die ich auch zitieren kann, mit reinnehmen. Und zwar hat Google, ist jedem bekannt, eine sehr, sehr groß angelegte Studie gemacht im Jahr schon 2012. Die Aristoteles-Studie. Und die hat genau die Teamdynamik einmal angeschaut. Die haben insgesamt über 2 Jahre 180 Teams, insgesamt 37.000 Mitarbeiter befragt. Also das ist wirklich eine große Studie. Und die haben gefragt, was macht Teams erfolgreich? Also die Studie wollte gucken, was sind die Faktoren, die Teams wirklich erfolgreich machen? Ja, und man hat sozusagen viele Ebenen da betrachtet und hat quasi ein Rating festgestellt. Und da ist auf Platz 5 der höhere Sinn, auf Platz 4 Überzeugung, auf Platz 3 Struktur und Klarheit. Und ich glaube, da sind so viele Punkte, da kommt auch das mit Rollen und so weiter mit rein, was du genannt hast. Ja. Auf Platz 2 ist Zuverlässigkeit. Und Platz 1, und das ist so wichtig, ist die emotionale Sicherheit. Und das ist ein Faktor, wo ich glaube, der wird sehr, sehr häufig einfach überhaupt nicht wahrgenommen.
Richtig.
Ja, also die emotionale Sicherheit meine ich jetzt. Ne? Die anderen Punkte sind doch super wichtig und ich packe auch mal in die Shownotes. Google hat dort natürlich sehr, sehr viele Veröffentlichungen zugemacht. Ich packe das mal in die Shownotes und die haben auch ein paar Fragebögen mit reingenommen, die wirklich sehr, sehr gut sind. Die habe ich auch schon in mehreren Workshops angewandt. Und wenn man das sich betrachtet und die psychologische Sicherheit einmal mit einbezieht, ja, finde ich quasi einen Regelkreis wichtig, so wie wir den schon besprochen hatten, ja, die Teamentwicklungsphasen. Aber ich glaube, dass man strategisch vielleicht auch noch einen anderen Prozess sich anschauen könnte. Den will ich gerne nennen. Und das Wichtigste, was in diesem ganzen Regelkreis ist, ist auch ein pädagogisches Grundprinzip. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel in einem Unterricht bist, ja, und du hast im Unterricht ein oder mehrere Teilnehmer, die den Unterricht stören, was machst du mit denen?
Ja, ich kann es mir einfach machen, kann sagen, halt die Klappe, entschuldigt meine Ausdrucksweise, kann ich machen. Ich kann sie aber auch fragen, ob sie da sich in dem Thema schon auskennen und wie sie darüber denken. Ja, auch noch eine Möglichkeit.
Du greifst es aber auf, also Störungen haben Vorrang. Du lässt sie nicht links liegen und lässt sie da irgendwie weitermachen, sondern du greifst sie auf. Und das ist ein wichtiger Punkt, der in dem Modell, was ich jetzt vorstellen möchte, in dem Framework, sozusagen das der elementarste Schritt ist. Und der wird, und da zähle ich mich auch dazu, in der Vergangenheit habe ich das leider häufig auch gemacht, habe ich das missachtet. Und zwar Störungen haben Vorrang. Heißt, stelle ich fest, dass irgendetwas gerade nicht gut ist, muss ich als Führungskraft dort rein. Ich muss es ansprechen, ich muss gucken. Auch wenn ich die Angst habe, dass der Mitarbeiter uns dann verlassen könnte oder wie auch immer. Also Störungen haben Vorrang. Ich lasse es nicht laufen und denke, das Team wird es schon lösen, sondern ich als Führungskraft muss da rein. Und der Regelkreis ist relativ simpel. Ja, den will ich nur kurz runterbrechen. Und zwar für mich der erste Schritt ist immer eine Analyse, immer, auch in meiner Beratungspraxis schaue ich mir immer die Ist-Situation an und von der Ist-Situation wird dann überlegt, was soll passieren oder was der Soll-Zustand. Ja? Das heißt, man guckt sich das an, analysiert und legt die nächsten Entwicklungsschritte eben fest. So. Und das mache ich tatsächlich immer, wenn es notwendig ist. Wenn ein neuer Mitarbeiter dazukommt, wenn ein Mitarbeiter das Team verlässt, wenn es Organisationsveränderungen gibt, whatever. Ich gehe hin und überlege, und das muss ja kein stundenlanger Prozess sein, sondern irgendwann ist das internal so gefestigt, dass das automatisch abläuft. Hey, warte mal, was bedeutet denn das für mich, wenn sozusagen jetzt ein neuer Mitarbeiter dazukommt? Was ist wichtig, damit das im Team funktioniert? Und dann kommen wir zum nächsten Schritt und das ist Entwicklungsfelder bestimmen. Das heißt, ich muss gucken, was für einen Impact hat diese Veränderung in meinem Team. Ja, und da gucke ich mir eben diese einzelnen Felder sozusagen an. Das heißt, ich gucke mir an das Feld psychologische Sicherheit. Was bedeutet es denn, wenn ihr zum Beispiel, ich habe ein Team, was wirklich gut funktioniert, eine Fachkraft geht in Rente und ich nehme jemanden dazu. Und jetzt habe ich aber zum Beispiel eine sehr gute Praxisanleitung schon im Team. Jetzt kommt aber die Einstellung, die ich tätige, ist auch eine Praxisanleitung. Was passiert damit? was in der was könnte passieren, ja? Zum Beispiel, ja, also gucke ich mir sozusagen dieses Feld psychologische Sicherheit an. Zum einen, wie gebe ich die psychologische Sicherheit der neuen Mitarbeiterin oder neuen Mitarbeiter, der kommt, so dass die will vermutlich niemanden etwas wegnehmen, aber wird da sofort mit konfrontiert, ja. Gleiches gilt natürlich für die etablierte Mitarbeiterin, die das Gefühl vielleicht bekommt, dass jemand ihr etwas sozusagen wegnehmen möchte. Und ja, gebe ich ihr die Sicherheit, hey, ihr macht doch Sinn, euch auszutauschen, dir nimmt niemand was weg. Also gucke ich mir die psychologische Sicherheit an, die jeder im Team braucht. Weil natürlich jeder neue externe Mitarbeiter, der dazukommt, kann natürlich andere in Unsicherheit stoßen. Und das muss ich immer im Blick behalten, ja, in dem Fall. Und meiner Meinung nach ist der wichtigste Schritt in diesem Entwicklungsfeld psychologische Sicherheit offene Kommunikation, transparente Kommunikation. Das ist für mich das Wichtigste an der Stelle, ja, dass ich damit offen auch umgehe, ja, und ganz klar anspreche, was könnte das für Komplikationen mit sich bringen und das auch ins Team sozusagen mit reingebe, zu sagen, okay, es kommt jetzt jemand, der hat das und das und ich habe die Bedenken, dass ihr das so und so auffassen könntet. Lasst uns mal darüber sprechen zum Beispiel, ja, weil ich finde es schon wichtig, dass wir quasi in der Kommunikation, gerade wenn es um Unsicherheit und Sicherheit geht, dass wir Vorurteile einfach schon von Anfang an sozusagen offen ansprechen, dass man Mobbing vorbeugt, dass man gegebenenfalls Ungerechtigkeiten oder Unfairness anspricht, dass man sagt, okay, was könnte als unfair oder ungerecht eben empfunden werden, ja, oder Status, ja. Manche Menschen sind ja statusorientiert und dass man denen die Sicherheit gibt, dass sie nicht an Status verlieren, ja, nur weil jemand Externes jetzt dazukommt, sondern dass sie sich sicher sein können, dass man denen einfach da so ein bisschen diese Sicherheit eben mit auf den Weg gibt, von Anfang an sozusagen. Dazu ist natürlich ein Reflexionsprozess im Team notwendig. Das kann ich nur mit dem Team gemeinsam in der offenen Kommunikation, meiner Ansicht nach. Dazu muss ich aber eine Grundlage vorher haben. Ich muss wissen, das war alles, was du schon angesprochen hast. Ich muss das wissen, was motiviert meine einzelnen Mitarbeiter, welche Werte haben die Mitarbeiter. Sonst weiß ich ja nicht, wer ist statusorientiert. Kannst du ja gar nicht einschätzen.
Mitarbeiter kennen.
Ja, genau. So. Und ich muss natürlich ein Vorbild sein. Ich muss das natürlich spiegeln können, ja. Wenn ich derjenige als Führungskraft bin, der sich bedroht fühlt, weil jemand dazukommt, der vielleicht Ambitionen hat, quasi auch Wohnbereichsleitung, Pflegedienstleitung und so weiter zu werden, dann ist das natürlich nicht so gut. Ich muss natürlich selbst eine gute Haltung haben, sage ich jetzt mal. Ich muss Werte im Team haben, die gelebt werden und so weiter. Das sind alles Grundvoraussetzungen. Darauf will ich jetzt nicht mehr eingehen. Können wir überlegen, ob wir da vielleicht mal eine einzelne Folge zu machen. Ich finde es aber wichtig, dass man immer fixum so Retroperspektiven einbaut, Retrospektiven, um einfach zu schauen, wie ist was verlaufen, die letzten 3 Monate, 6 Monate, 12 Monate etc. Genau, dann habe ich also noch ein weiteres Entwicklungsfeld. Ne? Also wir haben jetzt die psychologische Sicherheit, das ein Feld, wo ich drüber nachdenken muss, wenn ich die Schritte geplant habe, was ist im Bereich psychologische Sicherheit zu betrachten. Dann gibt es noch ein Feld, und das ist sehr wichtig, haben wir in den letzten Podcast-Folgen sehr, sehr häufig drüber gesprochen, das Entwicklungsfeld Wissen. Ja, neuer Mitarbeiter, was fehlt denen an Wissen? Worauf muss ich achten? Weil wenn ich jemanden nicht weiterentwickle in diesem Fall, ja, kommt er dazu, irgendwann nervt es das Team, dass er immer wieder Fragen stellt, dass Wissen nicht da ist. Und hier spreche ich auch von Wissen, Organisationswissen, also Urlaubsantrag etc. pp. Ne? Also die Sachen, ja, sowie auch fachliches Wissen, dass die alle auf einem Stand, das wird nie passieren, dass ich alle auf einem Stand habe, aber zumindest so und vor allem so, wie du es schon gesagt hast, dass sie ihre Rolle im Team optimal ausfüllen können. Und da muss ich überlegen, welches Wissen hat sie und er oder sie und welches Wissen braucht er oder sie, um dahin zu kommen. Und daran kann ich ja dann meinen Onboarding-Prozess sozusagen ausrichten.
Und dann Erweiterung auch ins Team.
Und dann kommt noch ein sehr wichtiges Entwicklungsfeld dazu. Also ich denke an psychologische Sicherheit. Wenn ich das abgehakt habe, gedanklich, habe ich, okay,
Wissen
abgehakt. Und jetzt kommt ein wichtiges Entwicklungsfeld, das nennt sich Erfahrung. Welche Erfahrung hat mein Team mit neuen Mitarbeitern gemacht? Welche Erfahrung bringt der neue Mitarbeiter gegebenenfalls rein? Oder wenn es Versetzungen sind, ja, wie war derjenige in einem anderen Team? Was sagen die Mitarbeiter, Kollegen? Ja, und so weiter, ne? Also Erfahrung, was was bringt er mit, was hat mein Team? Ja, super wichtig, meiner Ansicht nach. Weil wenn die bisher immer die Erfahrung gemacht haben, dass Mitarbeiter nicht lange bleiben, wie offen
gegen neuen.
Sind wir wieder im Entwicklungsschritt psychologische Sicherheit. Und ja, also du merkst, dass sich diese Entwicklungsfelder, wenn ich die gedanklich durchspiele, sich immer wieder gegenseitig sozusagen. Und deswegen finde ich diesen Ansatz so gut, weil er einfach ein klares Denkschema aufwirft. Wohin muss ich nochmal denken? Okay, psychologische Sicherheit hatte ich doch. Habe ich daran gedacht? Habe ich gedacht, perfekt, alles klar. Kann ich das Entwicklungsfeld Erfahrung auch abhaken? Und dann kommt noch das Entwicklungsfeld Haltung. Mega wichtig. Ja, geht's halt wirklich darum, Lösungsorientierung und so weiter. Wie ist die Haltung in meinem Team? Und passt. Und hier kommen wir ja der Punkt. Wie ist die Haltung von dem neuen oder, ne, versetzten Mitarbeiter, wie auch immer, oder dazu, wie ist die Haltung? Passt die? Oder muss ich mit denen direkt zu Beginn sprechen und zeigen, was sind unsere Haltungen, unsere Werte im Team? Woran musst du dich sozusagen orientieren? Ja, weil da fallen wir schon ins nächste Entwicklungsfeld, Werte. Was sind die Teamregeln? Also was ist dem Team wichtig? Ja, woran misst man den neuen Mitarbeiter letztendlich auch? Was sind Themen, die einfach Prinzipien, die das Team hat? Ja, wenn sie dagegen verstößt, wird es schon mal ein Problem werden. Was sind das für so? Und ich wage zu behaupten, dass 80% unserer Hörer, die das jetzt gerade hören, ja, sich darüber noch nie Gedanken gemacht haben im Team, welche Regeln haben wir denn im Team? Also was für Prinzipien folgt denn jedes Team mein Team oder in meiner Einrichtung? Sich das einfach mal bewusst gemacht zu haben. Genau, das sind so die Entwicklungsdinger. Und wenn ich das, die Entwicklungsfelder, und wenn ich das schon mal gemacht habe, meiner Meinung nach 90% der Teamdynamik, der Erfolg eines Teams schon mal abhaken kann, weil dann die nächsten zwei Schritte sind jetzt sozusagen wirklich tun, heißt, ich plane die Maßnahmen, mache einen Onboarding-Plan, setze Team-Meetings an, mache einen Plan für mich, worauf muss ich achten, Reminder, Retrospektiven einplanen etc. pp., die quasi genau diese Entwicklungsfelder stützen. Und jetzt kommen wir sozusagen zum mitwichtigsten Schritt, und das ist dann Wirksamkeit und Reflexion.
Genau.
Gucke, hat das gepasst? Haben alle die psychologische Sicherheit, die sie brauchen? Hält sich der neue Mitarbeiter oder ist im Team die Haltung, Prinzipien, sind die alle verinnerlicht? Passt das an der Stelle? Wenn nicht, starte ich wieder.
Von vorn.
Von vorn. So, das ist so ein bisschen dieses Modell, wo ich mehr resoniere mit, als jetzt mit dem Phasenmodell, was wir vorhin angesprochen hatten. Weil es für mich gefühlt, ne, und auch in der Praxis, wenn ich es angewandt habe oder auch in den Schulungen, die ich gehalten habe zu diesem Modell im Vergleich zu dem Phasenmodell von Tuckman, etwas mehr in die Tiefe geht, ja, als dieses Forming, Storming, Performing und so weiter. Aber das ist mein Empfinden.
Wenn du dich an den Podcast mit Lukas erinnerst,
ja,
und von mir langjähriger Kunde, gerade Lukas verinnerlicht genau diese Gedanken und setzt die in der Praxis um. Und deshalb ist er als junger Mann, nicht nur, weil er Sohn von Chefin ist, sondern aufgrund seiner Persönlichkeit, seiner Art und Weise, wie er führt, so akzeptiert dort und hat ein tolles Team, wo es so gut wie nie irgendwelche Probleme gibt.
Ja.
Und das ist also das beste Beispiel, dass das funktioniert.
Ja.
Wenn man so, wie du das vorgetragen hast, verinnerlicht und durchführt. Auch selbstkritisch. Lukas ist mit sich selbst auch kritisch. Hinterfragt seine eigenen
dazu.
Sachen tagtäglich. Deshalb ist er mir so sympathisch.
Ja, das gehört ja dazu. Ich muss mich ja selbst reflektieren. Ja, ich habe ja vorhin auch gesagt, dass ich leider in der Vergangenheit häufiger, auch wenn Mitarbeiter neu eingestellt wurden damals, einfach hätte häufiger dieses Modell anwenden sollen, aber manchmal ist das so, ja. Es ist ja alles ein Entwicklungsschritt, und deswegen ist Reflexion eben so wichtig. Genau. Was ich machen würde, ist, ich würde in die Shownotes einmal die Aristoteles-Studie reinpacken und eben auch noch ein paar Quellen sozusagen, ne? Und das Modell, was ich jetzt vorgestellt habe, das habe ich mir natürlich nicht erdacht. So, das ist völlig klar. Das ist anhand eines Buches, was ich gelesen habe. Bei Amazon habe ich das Buch damals gefunden, wo ich nach dem Thema gesucht habe, mich entwickeln wollte, und habe das dann quasi auf Grundlage des Buches abgeleitet und auch dann mehrere Workshops sozusagen gemacht. Und da würde ich einfach die Internetseite mit reinpacken, weil ich glaube, dass das jedem sozusagen, ja, kann sich da selber nochmal tiefer mit beschäftigen, wer da Lust hat. Und das sind natürlich auch die Experten für diese Methode, die dieses Buch geschrieben haben. Und wenn das für euch interessant ist, dann schaut doch mal, ob ihr vielleicht mit denen irgendwie in Kontakt gehen wollt oder so. Da kann ich jetzt einfach eine Empfehlung aussprechen an der Stelle. Ich kenne natürlich nicht, ich weiß nicht, wie die Preislage und so weiter ist. Das kann ich natürlich nicht sagen. Letztendlich ist es aber nicht so kompliziert, das Modell. Ne? So wie ich es jetzt vorgestellt habe, ist es relativ easy. Ja. Und ich, wie gesagt, stelle euch die ganzen Links in die Shownotes rein. Teamdynamik, jetzt habe ich zum Schluss einiges erzählt. Willst du noch mal irgendwas zu dem Thema sagen?
Zusammenfassend einfach, für mich ist ganz, ganz wichtig, du hast es als Onboarding bezeichnet, was mich bei allen Pflegeeinrichtungen oder 99% stört, ist ein Standard-Onboarding, wo diese Aspekte, die du angesprochen hast, gar nicht berücksichtigt werden. Ich bin immer für ein individuelles Onboarding. Ja. Natürlich brauche ich einen Einarbeitungsplan, aber der muss inhaltlich individuell auf den oder die neuen Mitarbeiter abgestimmt werden. Und das fehlt mir.
Ja, 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 das ist halt meistens so, weil das QM-System erfordert einen Einarbeitungsplan und der wird von dem QM dann auch irgendwo gesteuert und vorgegeben und damit ist es natürlich so.
Häufchen machen, Unterschriften machen.
Ja.
Das reicht mir persönlich nicht aus. Sorry. Sage ich auch immer wieder meinen Kunden. Ich sage, euren Einarbeitungsplan könnt ihr in die Tonne kloppen. Die sind einheitlich für alle Berufsgruppen im Haus, aber das passt überhaupt gar nicht. Das interessiert die Hälfte überhaupt nicht. Das brauchen die gar nicht. Da fehlt etwas zu dieser Gruppe. Ja, das machen wir denn individuell. Wenn es dabei nicht irgendwo draufsteht, ob das denn gemacht wird, ist die zweite Frage. Ich bezweifle das denn immer.
Ja, und ich finde, das eine muss das andere ja nicht ausschließen. Das heißt, ich kann ja schon eine Struktur vorgeben. Ja,
und dann lasse ich Freiraum. Und wo der Vorgesetzte entscheidet, was ist individuelles Onboarding für den Christian, in der Firma in der Abteilung.
Ja, oder individuelles Onboarding auf Ebene X, auf Ebene Y und so weiter. Ne? So. Also man kann das schon gemeinsam mit dem QM quasi glatt ziehen. Okay. Ja? Aber klar, hat jeder Fachbereich oder man hat einen so großen Einarbeitungsplan, wo jeder Fachbereich mit abgedeckt ist. Aber man muss halt jede...
Das kann ich doch individuell machen. Wenn du in der Küche arbeitest, kriegst du individuell was anderes. Aber das Allgemeine, wer ist Ansprechpartner für Urlaub, was ist mit Lohnbüro, bla bla, wo ist Feuerlöscher, das ist für alle gleich. Aber jetzt für dich in der Küchenfunktion steht was anderes im Individuellen wie bei mir, der vielleicht in der Verwaltung und bei der Barbara, die in der Pflege arbeitet.
Ja, und vor allem ist es ja auch unterschiedlich, was die Teamdynamiken angeht.
Ja.
Ne? Also klar, die Vision und Ziele des Unternehmens, das ist machbar oder das Pflegeleitbild und so weiter, das ist alles einheitlich, aber es gibt ja dann in jedem Team noch andere Ausprägungen. Da sind wir bei den 80%, die vielleicht nicht mal die Teamregeln kennen von ihrem Team. Und das Coole ist ja, wenn man dann quasi so eine Begleitung der neuen Mitarbeiter hat oder macht, dann merkt man ja auch Nuancen, die sich darin verändern, ohne dass ich jetzt ein aktiv proaktives Mitarbeiterentwicklungsgespräch führen muss, sondern ich merke, okay, irgendwie ist da gerade was. Und ich will noch mal zum Schluss sagen, das Wichtigste überhaupt ist, Störungen haben Vorrang.
Richtig. Kann ich nur unterschreiben, Christian, doppelt mit Rot.
Na, so, das ist super, super, super wichtig. Und häufig, und da merkt man sozusagen, ist es immer quasi, wie hoch ist denn meine Bereitschaft auf Konflikt, in Konfliktgespräche auch zu gehen, weil letztendlich kommt das ja irgendwann dann vor. Störungen haben Vorrang, hat häufig mit Konflikten, und dann kann es sein, dass das einfach Konflikte sind, die einer nur mit sich selbst hat, zwei Kollegen oder mit der Organisation. Das Thema ist, desto früher ich das erkenne, ja, desto früher ich das erkenne, desto weniger Auswirkungen hat es auf das gesamte Unternehmen. Das heißt, wenn jemand gerade mit sich hadert und ich stelle das fest und gehe in das Gespräch, dann kann ich da ja schon sehr, sehr früh quasi einen Riegel vorschieben, kann mit ihm arbeiten oder ihr, ja, oder kann damit arbeiten, kann vielleicht Vorurteile oder so einfach beseitigen. Wenn es aber dann dazu führt, dass es dann, also es wird aus einem internen sehr häufig, wenn nicht reagiert wird, ein Konflikt mit Kollegen.
Ja.
Ja, im Team, ja, wenn ich dann nicht handle, geht es weiter und wird ein Konflikt, was, und das ist dann meistens Tratsch und das und hier und so weiter, dann wird es ein Problem auf organisatorischer Ebene. Und da ist halt dieses Schneeballprinzip, wenn ich den Schneeball ganz oben aufhalte, wo er noch ein Körnchen ist, dann ist der Aufwand, den ich als Führungskraft da investieren muss, ja, etwas gering, als wenn ich dann irgendwann auf organisatorischer Ebene alle Führungskräfte zusammenrufen muss, weil irgendwie mir alles um die Ohren fliegt, ja, so. Und da muss man natürlich stark als Führungskraft sein, dass man direkt da reingeht, sagt, komm, ja. So. Und da ist einfach wichtig, dass man sich kontinuierlich weiterbildet, Unterstützung sucht, Hilfe annimmt und so weiter. Auch als Führungskraft, Austausch mit anderen Führungskräften, das kann man nicht, das hat man nicht. Wir haben ja schon einen Mythos entlarvt, das hat man nicht im Gehen. Das ist nicht so. Ja, da haben wir schon drüber gesprochen in einer Podcast-Folge zum Thema, wird man als Führungskraft geboren? Das wird man nicht, sondern man muss sich dahin entwickeln. Und hier ist wieder eine klare Empfehlung, die ich ausspreche. Ich habe selber 12 Monate an einem Programm teilgenommen, ist eben der Content von Marc und Marlis. Die haben jetzt auch ein Buch geschrieben bei Amazon gelistet, was rauskommt, beziehungsweise wenn jemand die Folge schon hört, ist es schon rausgekommen. Hier ist eine absolute Empfehlung, das Buch zu bestellen. Es ist ein Workbook, geht um emotionales Führen und also davon bin ich zu mehr als 1000% überzeugt, dass jeder, der sich nur 10 Minuten Zeit nimmt, das Buch aufzuschlagen, sich das zu bestellen, das aufzuschlagen und das tatsächlich auch mal ansatzweise zu lesen, wird Aha-Momente haben, die er bisher noch nie hatte. Ich stelle es in die Shownotes natürlich. Dann würde ich sagen, haben wir es durch für heute.
Haben wir es.
Sehr schön. Wenn ihr noch Fragen zu dem Thema Dynamiken und so weiter habt, schreibt es einfach in die Kommentare oder schreibt uns direkt an. Wir sind super gern bereit, auch nochmal eine neue Folge zu machen, um vielleicht in einzelne Entwicklungsfelder nochmal in die Tiefe zu blicken oder Beispiele mehr zu geben. Meldet euch dazu einfach gern bei uns und in diesem Sinne, bis nächste Woche, bleibt gesund und frisch.
Bis nächste Woche.
Ciao.
Vielen Dank, dass ihr heute bei Pflegedialog dabei wart. Es war uns eine Freude, gemeinsam mit euch die aktuellen Herausforderungen und Chancen der Pflegebranche zu beleuchten. Wenn ihr tiefer in die Themen eintauchen möchtet, die wir heute besprochen haben, besucht uns auf Instagram oder TikTok und vernetzt euch mit uns. Werdet ein Teil unserer engagierten Community. Bis zur nächsten Folge. Bleibt neugierig, bleibt informiert und gestaltet die Pflege von morgen mit. Auf Wiederhören.